der Sieg, der war einzigartig. Und dann einen Tag später, ja, liege ich im Strassengraben mit einem gebrochenen Arm. Und denke mir, nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist das alles schon vorbei. Und dann hat einfach der Sturz alles überschattet.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Es gibt die Momente im Leben, wo man ein absolutes Hoch hat und ziemlich bald darauf haben, ein absolutes Tief kommt. Genau so eine Situation hat die Radrennfahrerin Noemi Rüegg erlebt. Sie hat die erste Etappe von der Spanien-Rundfahrt für sich entschieden, holt das Leader-Trikot und auf der zweiten Etappe stürzt sie. Oberarmbruch, fertig Vuelta. Ich bin Martin Diener und jetzt herzlich willkommen, Noemi.
Danke vielmals.
Die ganze Sturz- und Oberarmgeschichte ist noch nicht lange her. Wie geht's dir?
Ja, soweit gut, danke. Ich bin jetzt 7 Wochen seit dem Sturz und es kommt von Tag zu Tag besser. Ich spüre wirklich, wie ich Fortschritt mache jeden Tag und darf jetzt wieder für aussen Velo fahren, was ja sehr schön ist, ein grosses Highlight. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass ich hoffentlich Anfang August für die Tour de France wieder am Start bin.
Hast du jetzt schon Ambitionen? Etappensieg, Mayo schon?
Ja, habe ich eigentlich schon gehabt, also sicherlich bis vor dem Sturz war Tour de France ein sehr grosses Ziel für mich, weil die ersten 2 Tage sind ja gerade in der Schweiz und kommen mir vom Profil auch sehr entgegen. Und ja, dort kann man natürlich das Mayo schon gewinnen und das wäre ja ein riesen Traum für mich. Aber jetzt, ja, im Moment ist mein Hauptziel einfach mal an den Start zu stehen und können mitzufahren. Aber logischerweise, wenn ich starte, dann möchte ich auch ja, in guter Form starten und können vorne mitfahren. Aber ich glaube, das ja, ist grundsätzlich auch möglich. Wenn ich so einen Start schaffe, glaube ich, kann ich vorne mitmischen. Aber ich nehme es vor zu. Ja.
Ist jetzt so eine Zwangspause eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Also weißt, klar sagt man dann, die Rennpraxis fehlt. Auf der anderen Seite bist du frisch.
Ja, definitiv, ja. Also ich probiere es sicher so anzuschauen als etwas Positives, dass ich ja einfach meinem Körper nochmal Ruhe geben konnte, Erholungsphase gönnen und ja, dann wieder frisch in den Rennzirkus starten. Ich glaube, ja, August ist sowieso immer ein heikler Monat. Es geht langsam Richtung Ende Saison zu, aber es ist wie das grösste Rennen von der Saison. Darum denke ich, ist es ein Vorteil, wenn man sich vorher wirklich nochmal gut erholen kann und dann auch ja, halt mit dem Hunger und mit dieser Energie wieder starten kann und nicht schon ausgelaugt ist und sich eigentlich schon bald auf die Ferien freut. Darum, ich glaube, ist das für mich ein Vorteil und ich bin bis jetzt immer sehr stark auch aus dem Winter rausgekommen, wo ich 3 Monate nur daheim trainiert habe. Also ich glaube, so Trainingsphasen tun mir wirklich immer enorm gut und darum probiere ich das so anzuschauen, so ein bisschen als meine Winterpause im Sommer und dann genau, kommt das gut.
Gehen wir mal zu dieser Vuelta. Muss man sich mal vorstellen, du gewinnst die erste Etappe, Leader-Trikot und nachher der Sturz in der zweiten Etappe. Was hast du da für Gefühlsetagen durchschritten?
Ja, sehr viele verschiedene. Sicher der Sieg, der war einzigartig gewesen. Dort habe ich ich meine, das auch gar noch nicht richtig realisieren können, was ich dort erreicht habe. Und bin so ein bisschen auf Wolken 7 geschwebt und einfach ja, völlig fröhlich gewesen, dankbar und ja, voller Elan, dass ich das erreicht habe. Und dann einen Tag später ja, liege ich im Strassengraben mit einem gebrochenen Arm und denke mir, nein, das darf doch nicht wahr sein, jetzt ist das alles schon vorbei. Und ja, dann hat es mir wie auch logischerweise auch die Freude in mir genommen von dem Sieg einen Tag vorher. Dann hat einfach der Sturz alles überschattet und ich wollte es zuerst wirklich gar nicht so wahrhaben und habe schon einen Moment gebraucht, um das zu realisieren. Ich konnte dann aber eigentlich ziemlich gleich mit dem abschliessen und das einfach akzeptieren. Abschliessen ist das falsche Wort. Einfach akzeptieren und probieren, das Beste daraus zu machen. Aber ja, es sind sehr, sehr viele Emotionen innerhalb von sehr wenigen Stunden gewesen.
Was ist eigentlich passiert? Ich meine, in so einem Feld 50, 60 Leute auf einem Knäuel rein. Weißt du, was passiert ist oder ist es egal? Weißt du, was zum Sturz geführt hat?
Ja, ich kann mir eben selber auch nicht ganz erklären, wie es gerade passiert ist. Es war wirklich ein sehr komischer Sturz gewesen. Es ist so ein bisschen gegen Ende Rennen zugegangen, aber überhaupt kein wichtiger oder schwieriger Moment im Rennen. Und ich habe mich irgendwie, ich weiss noch, dass ich wie auch das Gefühl hatte, oh, jetzt wird es irgendwie eng, ich komme da von links und rechts, komme jetzt gerade recht näher an mich hin. Und dann habe ich mich am Hinterrad von der Fahrerin vor mir aufgehängt, also mein Vorderrad. Mich hat es wie rechts übergedrückt. Mich hat es wie rechts übergedrückt, aber ihr Hinterrad war wie im Weg gewesen. Und dann bin ich gestürzt und ich bin mit recht viel Wucht in den Graben hineingestürzt und dann gerade gemerkt, ja, mit der Schulter ist etwas nicht gut. Und ich sage jetzt, zu 90% der Fälle kann ich so einen Sturz entweder aufrecht haben, also safer und stürze gar nicht, oder dann stürze ich und komme mit ein paar Schürfungen davon. Aber dass es gerade so geändert hat, das ist sehr untypisch eigentlich. Ja.
Aber das übt man nicht als Profi-Rennfahrerin stürzen. Das ist
nein,
nicht
das
Ausbildung.
Ist ein bisschen learning by doing.
Also wir lachen jetzt, aber ich meine, ich bin dort vor dem Fernseher geguckt und dachte, das darf nicht wahr sein. Ja. Das darf nicht wahr sein. Wie verschafft man das? Oder wie hast es du es verschafft, um das wegzustecken? Also was hast du für ein Mindset? Das kann man auch wie stürzen, kann man ja auch nicht üben.
Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube daran, dass das alles immer aus einem gewissen Grund passiert. Und so auch der Sturz. Ich habe einfach müssen akzeptieren, dass ich jetzt auch nicht alle Antworten habe auf meine Fragen und dass ich auch nicht immer alles muss verstehen, warum jetzt so etwas passiert. Aber darf trotzdem Gott vertrauen, dass das irgendeinen Grund hat und etwas Positives auch hat. Ja, eben, was ja noch spannend ist, ich habe ja nach meinem Sieg am ersten Tag eine Notiz in mein Handy geschrieben, dass mein grösster Sieg eigentlich nicht der Vuelta-Sieg ist, sondern der Tag, wo ich realisiert habe, dass ich keinen so einen Sieg brauche, um ein erfülltes und glückliches Leben zu haben und ja, dass mein Wert eben nicht von dem abhängt. Und dann mit dem Sturz ist das natürlich dann gerade ein bisschen auf die Probe gestellt worden, weil es ist natürlich immer einfacher gesagt, nach einem Etappensieg, als wenn man dann so einen Sturz erleidet. Und das hat mich dann aber schon ein bisschen durch das Ganze durchgetragen, dass ich einfach an dem festhalten und mir sagen, ob ich jetzt stürze oder ob ich Vuelta-Etappe gewinne. Ich bin immer noch die gleiche Noemi. Mein Wert ist immer noch der gleiche und mein Glück ist nicht von dem abhängig. Und darum, ja, habe ich das irgendwie so einfach akzeptieren und habe mich recht schnell auch einfach wieder nach vorne orientiert. Okay, was machen wir jetzt, dass ich so schnell wie möglich fit bin? Und auch probiert, die Zeit irgendwie zu geniessen. Ich habe nicht so viel Zeit, die ich an mich daheim verbringe während der Saison. Und jetzt bin ich eigentlich wirklich mal 3 Monate am Stück daheim, was es sonst eigentlich nie gibt. Und das habe ich auch probiert zu geniessen. Und ja.
Erklär mir das mit dem Wert. Was meinst du genau damit?
Im Sport geht es eigentlich fast nur um Leistung, um Powermeterzahlen und Resultat. Und es ist sehr schwierig, dass man nicht zulässt, dass einem das definiert, dass man sich selber durch die Resultate definiert. Und man sagt, ja, man ist nur immer eigentlich so viel wert, wie sein letzte Resultat, das man eingefahren hat, man ist nur so gut. Aber für mich als gläubige Person habe ich gelernt, einfach mich von dem zu lösen und zu wissen, dass unabhängig von Resultaten und Leistungen ist mein Wert gleich und wir werden von Gott bedingungslos und unabhängig geliebt. Und ja, das befreit mich mega und nimmt mir mega fest Druck weg. Und ich sehe, wie viele Leute in diesem Sport eigentlich an dem zerbrechen, an dem Druck von der ganzen Zeit Leistung bringen. Ich bin wirklich mega dankbar, dass ich eigentlich befreit bin von dem und darf wissen, dass ich Noemi als Radsportlerin bin und dort gebe ich auch alles, aber ich bin auch Noemi, eine normale Person in Anführungs- und Schlusszeichen, die ein Leben hat, nebst dem Velofahren. Und das habe ich, ob ich jetzt gut fahre oder nicht.
Du hast dann auch einen Instagram-Post gemacht, genau mit dem Satz, dein grösster Sieg ist zu erkennen, dass du keinen Sieg brauchst. Wie sind die Reaktionen gewesen, jetzt gerade von Sportler und Sportlerinnen, Kollegen?
Ja, sehr positiv. Die meisten haben es sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich bin nicht sicher, wie viele von den Fahrerinnen oder Fahrern das auch wirklich aufnehmen können oder wirklich verstehen, was ich meine. Für mich hat es wirklich auch recht lange gebraucht, um das wirklich realisieren und auch wirklich an dem festzuhalten. Aber ja, die Reaktionen sind positiv gewesen und das hat mich auch sehr gefreut.
Ist der Glauben im Spitzensport überhaupt ein Thema?
Ja, schon ab und zu, ja. Also jetzt bei mir innerhalb vom Team wissen eigentlich alle meine Teamkolleginnen, dass ich gläubig bin. es gibt schon ab und zu ein paar Diskussionen darüber, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es alltäglich ist. Hm. Aber wir haben auch eine Bible Study Group mit gläubigen Spitzensportlerinnen, also Profi-Velofahrer und Velofahrerinnen von der ganzen Welt. Und dort tauschen wir uns eigentlich auf einer wöchentlichen Basis aus und ja, reden über den Glauben. Das finde ich etwas ja, mega Wertvolles.
Also dann über Zoom, weil die einen sind ja dann ja, an der Rundfahrt ja. Und die anderen dort. An dem.
Ja, genau, über Zoom. Ja. So kann jeder von dort teilnehmen, der gerade ist auf der Welt.
Wie merkst du den Glauben jetzt bei deiner Arbeit, beim Rennen als Ressource? Was kannst du da rausholen?
Ich würde sagen, für mich persönlich ist es eine Lockerheit, die es mir gibt. Dass ich wirklich mit einer Lockerheit kann an den Start stehen und wissen, okay, ich habe wirklich gut trainiert, ich habe meine Checkliste abgehakt und ich habe alles gemacht, was ich konnte, was in meiner Kraft gelegen ist und in meinen Fähigkeiten, um mich optimal auf das Rennen vorbereiten. Und jetzt lasse ich das los und übergebe das Gott und er wird wissen, was er macht und was er für mich geplant hat. Ob es ein Sieg ist, ob es ein 20. Rang ist oder ob es ein Sturz ist. Und ja, für mich gibt es so eine Befreiung und so eine Lockerheit, dass ich einfach dann mich einfach aufs Velofahren konzentrieren kann, ja, auf meine maximale Leistungsabgabe und als Freude habe am Velofahren. Aber irgendwie nicht so mit dem Druck, dass ich jetzt etwas muss erreichen. Ich glaube, das ist für mich ein sehr grosser Schlüssel zum Erfolg und auch einfach ja, zum Können mit Sieg, aber auch Niederlagen umgehen.
Wie würdest du deine Entwicklung in den letzten paar Jahren beschreiben? Ich meine, du bist jetzt eine von den Top-Fahrerinnen in der Schweiz, international. Noemi aus dem Zürich-Unterland fährt auf einmal auf der grossen Bühne mit. Wie ist das für dich?
Ja, sehr speziell, ja. Also ich muss mich manchmal auch selber so daran erinnern.
Klüben am Morgen.
Ja, genau. Ja. Dass so daran denken, wie ich jetzt vor 5 Jahren wird zu mir raufschauen, ja, wo ich jetzt bin, das würde ich wahrscheinlich kaum glauben. Aber ich glaube, ja, ich habe mich wirklich sehr konstant weiterentwickelt und sehr, also ich würde sagen langsam, aber halt sehr stetig, wirklich von Jahr zu Jahr habe ich Schritt vorwärts gemacht, habe mich weiterentwickelt und ich habe viele Ups und Downs gehabt, aber so im Großen und Ganzen habe ich wirklich von Jahr zu Jahr können einen Schritt führen machen und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie von einem Jahr von 0 auf 100 zeige, da bin ich und all die Rennen gewonnen. Also ja, ich glaube, das ist schön, dass ich wirklich, dass ich das so etappenweise geschafft habe und ja, einfach immer an mich geglaubt habe und an mir gearbeitet habe. Ich würde sagen, die Konstanz, die hat mich sehr weit gebracht.
Aber es trainieren alle. Es schaffen alle an Konstanz. Mhm. Was macht es denn aus, dass man von der Fahrerin, die zwischen den Plätzen 30 und 50 sich platziert, was ja auch schon gut ist an einer grossen Rundfahrt, dass man dann in die Top 10 führen fährt? Was macht es denn aus? Eben, es trainieren ja alle. Es wollen alle Vollgas geben. Mhm.
Also ich habe wirklich gelernt, dass fast wenn ich es zu gut machen und zu diszipliniert und zu detailliert alles, dann geht der Schuss fast nach hinten raus. Also ich brauche wirklich so ein bisschen auch die Balance von, ich mache mein Training und ich mache alles seriös, aber dann muss ich auch voll vom Sport abschalten und etwas anderes denken, ich will mich mit Freunden treffen oder mal ja, am Abend fort oder einfach wirklich andere Sachen machen als Velofahrer denken. Und ich glaube, oft haben die Leute das Gefühl, eben als Spitzensportlerin dreht sich wirklich das ganze Leben nur ums Velofahren und alles ist durchgetaktet und durchgeplant. Das ist schon zu einem grossen Teil so, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man auch sich Zeit rausnimmt für sich selber oder ja, für die sozialen Kontakte. Und das hat mich, glaube ich, auch nochmal auf ein anderes Level gebracht, weil ich dann auch einfach automatisch mehr Motivation hatte wieder für Trainings und zum Herd arbeiten. Und sonst, das Mentale ist im Velofahren sehr wichtig, vor allem eben, wenn alle physisch auf einem super Level sind, dann glaube ich, entscheidet am Schluss auch noch der Kopf, so das letzte Prozent.
Also nicht nur die Wettli, sondern primär der Kopf. Mhm. Was heisst das? Wie macht man denn das? Also ist das Visualisieren, also wo man ja. Sich am Morgen im Bett sagt, heute gönne ich. Und das nützt wirklich?
Ja, ich es gibt viele, die das so machen. Oder ich mache es zum Teil auch oder mehr. Ich sage mir nicht, heute gönne ich, aber ich stelle mir vor, ja, was mache ich jetzt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich kann gönnen, sich die Chance auch geben, dass es so weit kommen kann. Und dann weiss man genau, was man macht. Jetzt zum Beispiel an der Vuelta habe ich genau gewusst, den Schlusssprint, ich habe gewusst, wie der letzte Kilometer genau aussieht. Und habe ich genau gewusst, in welcher Position will ich in die letzte Kurve rein und wann starte ich meinen Sprint. Und so habe ich wie einfach das ganze Rennen gewusst, okay, wenn es dann so weit kommt, dann weiss ich genau, was ich machen muss. Aber jetzt konzentriere ich mich zuerst noch auf all das, was vorher kommt. Aber wenn es dann so weit ist, dann bin ich parat. Und dann ist es so weit gewesen und ich habe einfach wie können meine Checkliste abarbeiten. Okay, jetzt Position 5, dann starte mein Sprint. Und dann ist es wie so ein Videospiel fast, dass du dich selber aufträgst und die dann einfach erledigst. Und du kannst dich dann voll einfach auf dich fokussieren. Und das hilft mir sehr, ja, dass ich wie einfach vor dem Start mir einen Plan mache, wie ich das wieder angehe. Und auch Pläne habe für Szenarien, wenn jetzt etwas schief geht, wenn ich einen Defekt habe oder einen Sturz habe. Und das gibt dann einfach eine Sicherheit, die dich durchs Rennen durchtreibt. Aber ich bin jetzt nicht die am Start steht und sagt, heute gönne ich und ich sehe mich schon mit der Siegerpose über die Ziellinie fahren. Das bin ich mir einfach nicht ich. Ja.
Also was mich ja fasziniert, wenn ich einmal so ein Velorennen schaue, dann haben die irgendwie 160, 180 Kilometer in den Beinen. Und es ist nicht immer nur geradeaus gegangen, so mit Pass und allem. Und am Schluss mögt ihr nochmal so richtig explodieren. Wie geht das? Wie kann man das? Irgendwann ist man doch müde.
Ja, aber so mit dem ganzen Adrenalin und im Renngeschehen drinnen, da werden irgendwie Kräfte freigesetzt, wo man nicht weiss, dass man die hat. Und ja, ich glaube, man ist dann so einfach in einer Bubble rein, sage ich jetzt mal, dass man das gar nicht mehr gross wahrnimmt, zu leiden. Also man nimmt irgendwie das links und rechts gar nicht mehr gross wahr und man ist so in seiner eigenen Welt. Es gibt so jeden, man redet ja manchmal vom Runner's High.
Soll ich wieder sagen, die Läufer haben das Runner's High? Das gibt es, Biker's High gibt es auch?
Ja, ich glaube, es ist nicht ganz vergleichbar wie das Runner's High, aber es ist sehr ähnlich, ja. Dass du dann wirklich das um dich herum nicht mehr wahrnimmst und du wirst wie eins mit dem Velo und du machst einfach nur noch, du überlegst gar nicht, das geht wie alles automatisiert. Ich sag mal Schlusssprint oder so im letzten Kilometer. Und das ist eigentlich wirklich etwas Schönes, weil ich glaube, im Training leide ich oftmals am meisten oder mehr als am Rennen. Weil dort hast du das ganze Adrenalin und so eben das Runners High nicht. Und im Rennen, da geht es einfach, da leidest du enorm, aber das nimmst du gar nicht mehr richtig wahr.
Also ich habe das noch nie erlebt, ich bin auch viel auf dem Velo, aber ich bin dann auch gnädig mit mir. Also ja. Eben nach ein paar Höhenmeter mache ich dann ein Päuschen. Wie könnte ich den inneren Sohund, der mir sagt, Martin, du magst ja eigentlich gar nicht mehr, jetzt mach doch ein Päuschen. Wie kann ich den inneren Sohund überwinden?
Ja, schwierige Frage. Es ist wirklich eine Kopfsache, weil ich glaube, der Körper, der ist im Stand, um krasse Leistungen zu vollbringen, die uns gar nicht zutrauen. Also ich glaube, es ist wirklich im Kopf, wo du dir einfach musst sagen, hey, nein, jetzt machen wir nochmal einen Berg, nehmen wir nochmal eine Kurve mehr, nochmal einen Kilometer mehr. Ich mache mir das immer so in Etappen. Jetzt zum Beispiel auch halt durch meine Verletzung bin ich sehr viel auf der Rolle gefahren und zum Teil eben so 4-5 Stunden auf der Rolle. Das braucht sehr viel Durchhaltewillen. Und dort sage ich mir immer, okay, noch bis zu der nächsten Stunde oder noch bis noch 5 Minuten, dann habe ich 1 Stunde 20 und dann noch 10 Minuten, dann habe ich schon 1:30. Also wirklich einfach so kleine Etappenziele. Und irgendwann merkst du, jetzt habe ich schon 2 Stunden, das war jetzt echt gar nicht so schlimm gewesen. Und je näher du ans Ziel kommst, desto einfacher finde ich es. Und dann ist irgendwie, ich finde, wie am Anfang ist es fast am schwierigsten, dass du nicht sagst, nach einer halben Stunde, jetzt gebe ich auf. Aber wenn du schon bei 3,5 bist, dann gehst du nicht mehr auf. Also du musst irgendwie so die Anfangsphase, die musst du können überwinden.
Also wenn jetzt vorher davon geredet von einer Schlussphase, wenn du wirklich in der vorderen 10 bist mit dem Sprint oder vielleicht irgendwie noch eine Bergankunft, wo dann irgendwie noch eine musst abschütteln oder so, das ist das eine. Aber wenn du quasi jetzt auf Rang 74 18 Minuten hinter der Spitze fahrst, was hebt dich denn dort zum Durchbeissen? Also, weißt du, was ich meine? Du weißt jetzt, oh, ich mag eigentlich nicht mehr, aber jetzt haben wir nochmal so einen Gold, irgendetwas, wo wir drüber rein müssen. Ich mag eigentlich gar nicht mehr. Dann rollt man einfach im Feld mit und lässt sich mitziehen. Oder was sind dort einmal die Emotionen, die dir durch den Kopf gehen oder durchs Herz?
So Situationen habe ich sicher auch schon viel erlebt, vor allem bei so Grand Tours, wo es harte Etappen sind und du weißt, du musst jetzt ins Ziel kommen, weil wenn du aufgibst, dann kannst du am nächsten Tag ja auch nicht mehr an den Start stehen.
Ja, und es gibt noch
das Zeitlimit.
Der Kontrollschluss?
Ja,
oder
genau.
Wie
das musst du erreichen, genau. Also das ist wie schon eigentlich Motivation genug, dass du weißt, hey, ich will wieder da sein für mein Team morgen. Ich muss da ins Ziel kommen. Und ich weiss, wie die anderen machen es auch für mich. Also wenn ich mal vorne bin und die anderen hinten im Gruppetto, dann kämpfen sie auch, um ins Ziel kommen, um mir wieder helfen. Ja, einfach auch wissen, hey, das ist irgendwie das, für was ich jeden Tag zu Hause trainiert habe. Jetzt rühren wir den Battle nicht an und auch einfach sich bewusst sein, das ist immer nur eine Phase, das geht alles vorbei. Es fühlt sich zwar in dem Moment ewig an, aber wenn du überlegst, das sind jetzt vielleicht noch eine Stunde, wo du jetzt noch leiden musst, so, das bringen wir an. Und dann musst du wirklich positive Selbstgespräche mit dir führen. Das hilft sehr. Oder vielleicht hast du jemanden in der gleichen Gruppe, wo du dich austauschen und einander motivieren.
Und der Besenwagen, der kommt wirklich. Gibt es jeder Rundfahrt den Besenwagen?
Ja, da gibt es.
Und hast du überall Besenwagen?
Ja. Also, mal. Also in der Schweiz sicher, aber im Ausland hat.
Gut, du bist natürlich noch nie dorthin gewesen, dass du den gesehen hast.
Einmal, ich bin auch schon drin gesessen.
Das ist dann aber auch ein scheiß Gefühl, nicht?
Sehr, ja. Oh. Ja. Vor allem, weil dann einfach, du willst schnell wie möglich ins Ziel, aber der fährt halt einfach im Tempo von der letzten Fahrerin dann ins Ziel und das ist never ending.
Wie ist es, wenn das Wetter schlecht ist, Graupelschauer, und du weißt ganz genau, heute muss ich 5-6 Stunden aufs Velo raus. Wie motiviert man sich fürs Training?
Ja, das habe ich sehr oft im Winter am Mittag. Wenn es draussen irgendwie schneit und einfach wirklich kalt ist und du weißt, jetzt muss ich meine 5 Stunden abstrampeln. Ich glaube auch da wieder einfach so die Überwindung zum Rausgehen, das ist das Schwierigste. Wenn du mal auf dem Velo bist draussen, dann geht es meistens. Was mir auch immer hilft, ist, wenn ich mich auch mit Kollegen oder Kolleginnen verabrede, dann bist du irgendwie zusammen in den Terminen, motivierst dich und gehst zusammen durch das durch.
Wobei, dann fährst du allen davon?
Nein, im Training nicht.
Nicht? Okay.
Nein, im Training, ich habe ein paar auch männliche Kollegen, da muss ich schauen, dass ich denen anmag. Ja, aber sonst, ich sage mir einfach, hey, das ist halt auch mein Job. Also andere müssen auch voraus arbeiten oder sitzen dafür irgendwie 8 Stunden im Büro oder haben mal nicht so viel Motivation, zum arbeiten gehen wie an anderen Tagen. Und probiere das ein bisschen mit dem zu vergleichen.
Machst du manchmal auch eine Stunde mehr im Training? Also ich durfte letztens einen Tag machen mit der Eishockey-Goalie-Legende Renato Tosio und er hat gesagt, das macht den Unterschied zum Spitzensportler, wenn er statt 10, 20 Liegestütze macht und das eben dann durchbeisst. Ist das vielleicht auch ein Geheimnis, zum ganz, ganz, ganz hochkommen, statt 5 Stunden Training, 6 Stunden Training?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, das haben sehr viele das Gefühl, oder ich glaube, es stimmt vielleicht auf eine Art auch, aber ich glaube, ganz ehrlich, bei mir ist es manchmal fast so, dass es besser ist, anstatt 6 Stunden Training, 5 Stunden Training. Also lieber mal ein bisschen weniger und auch wirklich den Körper erholen lassen, weil wir haben schon, also ich hätte jetzt die Woche 33 Stunden Woche geplant gehabt, das ist mit einem ganzen Ruhetag, also das gibt pro Tag zwischen 5 und 6 Stunden. Zum Teil über 6 Stunden. Nach so einer Woche bist du wirklich einfach durch und da willst du keine Stunde mehr machen oder du kannst auch keine Stunde mehr machen als das. Klar ist es, du willst immer das Limit finden und willst dich pushen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal weniger auch fast mehr ist.
Man sagt ja auch, Sport ist eine Lebensschule. Welche Teil aus dem Sport nimmst du in dein Leben über?
Ich würde sicher sagen, die Disziplin und den Durchhaltewillen, den ich gelernt habe durch den Sport. Also ein bisschen die Flexibilität im Sport. Du kannst sehr vieles planen und du hast deine Ziele, aber es kommt nachher irgendwie sowieso alles ganz anders und du musst können in verschiedenen Situationen einfach dich können anpassen. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Spannendes, so, was man übernehmen kann im Alltag. Flexibel bleiben und wissen, dass es für alles immer eine Lösung gibt. So ein bisschen die Probleme lösen, das ist sicher auch etwas so im Rennen, wo du, eben, du gehst mit dem Team als Team gehst in das Rennen rein und du hast einen Plan. Und dann kommt das Rennen irgendwie ganz anders raus oder vielleicht stürzt die Leaderin oder jemand fühlt sich nicht gut und dann musst du das anpassen im Rennen und musst schnell reagieren können, intuitiv reagieren können. Das lernt einem schon viel, dass man irgendwie zwar einen Plan hat, aber dann auch flexibel sein muss, um einen Plan anzupassen.
Du hast vorhin gesagt, dir ist wichtig, dass du nicht nur Radrennfahrerin bist, sondern auch Mensch, Zeit mit Kolleginnen verbringen. Wie ist denn Noemi als Kollegin, als Mensch?
Ich glaube, sehr ähnlich als wie ich auf dem Velo bin. Ich bin sehr eine fröhliche, aufgestellte Persönlichkeit. Ich bin sehr gerne um Leute herum und habe sehr gerne Gesellschaft. Ich bin sicher nicht die jetzt gerne die Leute mega unterhalten, sondern ich bin mehr die sich gerne zulässt und vielleicht eher zurückhaltend ist. Aber ich bin immer zu haben für ein spontanes Abenteuer. Ich kann eigentlich wirklich alles mit mir unternehmen.
Hobbys? Neben dem Velofahren?
Ja, das ist immer so eine Sache. Eben so mega viel Zeit bleibt gar nicht, aber ich verbringe sehr gerne Zeit in der Küche, kochen, backen gerne. Jetzt gerade habe ich ein neues Hobby entdeckt, seit meiner Verletzung. Luftröchnenden Ton formen, also Ton verarbeiten eigentlich. Und dann mit Acrylfarbe bemalen. Und ich bin jetzt so ein bisschen in meiner kreativen Ära angekommen.
Und es gibt dann Schalen oder Tassli? Oder?
Ja, Schalen bis jetzt, ja. Tassen habe ich mir noch nicht gewagt.
Im Sport ist das Umfeld ja ganz wichtig. Du bist bei der amerikanischen IF Oatly unter Vertrag. Wie ist das Umfeld? Wie muss man sich das Leben in so einem Radrennteam vorstellen?
Ja, es ist sehr einzigartig sicher, aber auch mega lässig. Also wir sind ein super Team, wirklich sehr. Was ich sehr an unserem Team schätze, ist, dass alle so offen sind und man kann wie einfach so sein, wie man ist und es wird jeder so akzeptiert. Man muss jetzt nicht irgendwie in eine Box passen oder das Gefühl haben, man muss sich anpassen, um in das Team reinzupassen. Und es ist so ein bisschen, ich vergleiche es auch ein bisschen mit einem Zirkusleben. Eben man verbringt so viel Zeit miteinander, man reist von Ort zu Ort, von Rennen zu Rennen, Trainingslager. Ja, es ist wie eine zweite Familie für mich. Und wir haben wirklich immer eine mega gute Zeit, sehr lustig und wir können alles zusammen bereden. Wir können aber auch lustige Sachen erleben und dann aber auch seriös sein, wenn es aufs Rennen zugeht. Und ich glaube, die Balance, die zeichnet uns auch aus, dass wir so ein sehr menschliches Team sind, wo der Mensch im Vordergrund steht. Aber wenn es darauf ankommt, dann können wir auch wirklich uns zusammenreissen, fokussieren und alles geben füreinander.
Also du bist ja Leaderin. Wie einfach oder wie schwierig ist das für dich, zum Forderungen stellen an deine Teammates? Also als Leader darfst du ja bestimmen und sagen, das ist jetzt unser Takt, so machen wir es. Wie böse kannst du sein?
Ja, das ist sicher etwas, wo ich sehr reinwachsen musste, so in die Rolle rein. Das ist mir nicht so mein Naturell, dass ich so anstehen kann und sagen, hey, das ist mein Rennen, ich will jetzt, dass wir es so und so machen und ihr macht das und das. Und ich probiere das ein bisschen auf eine feinere Art zu machen. Und auch während dem Rennen bin ich nicht die, die jetzt sagt, hey, jetzt sofort alle führen oder ich brauche das und das, bring mir eine Flasche Wasser.
Genau.
Das überhaupt nicht, sondern ich probiere das sehr auf eine wertschätzende Art zu machen. Und ich glaube, das schätzen auch Teamkollegen an mir. Und wir haben ja immer, also wir haben zwar eine Leaderin, eben wenn ich der Name Leaderin bin im Rennen, haben wir immer auch noch einen Team-Captain. Und der Captain ist eigentlich so ein bisschen für das verantwortlich, zum Entscheidungen treffen im Rennen und so ein bisschen fürs Rechte schauen, sodass sich der Leader eigentlich einfach ein bisschen auf sich fokussieren kann. Und das hilft mir immer recht, dass ich dann wie auch einfach zu dem Captain kann gehen und sagen, hey, Was meinst du, wie wollen wir es jetzt machen? Und dann ist eigentlich sie dann die, die den Call dann macht und der anderen sagt, ja, wie wir es machen.
Also ihr habt alle im Funk, oder?
Ja, genau. Das, ja. Über Funk kommunizieren wir dann. Oder wenn es geht, dann geht eins zu eins, wenn man nebeneinander fährt. Aber ja, es ist sicher eine Herausforderung. Und zum Teil ja, habe ich auch gelernt, hey, nach dem Rennen mal anstehen und sagen, hey, das hat mir jetzt gar nicht gepasst oder das müssen wir besser machen. Das fällt mir immer noch schwer bis heute. Aber ich glaube, das, ja, da muss man sich können abgrenzen. So ein das ist dann neu als Velofahrerin und niemand nimmt das persönlich.
Das ist aber auch wieder Lebensschule.
Genau, absolut, ja, sehr, ja, sehr. Ja.
Du hast vorhin gesagt, es ist wie ein Zirkus, der so ein bisschen in der Welt rumfährt. Viele Leute denken ja, oh, die kommt in der Weltgeschichte um. Aber das heisst ja nicht, dass wenn du in Australien eine Tour fährst, dass du noch irgendwie kannst den Ayers Rock anschauen kannst. Das ist ja nicht die Ferien. Also, weißt du, wir Normalos, die daheim sind, wir verherrlichen oder wir sind ein bisschen neidisch auch, was ihr alle machen könnt. Aber ist es auch manchmal ein Stress? Ist es auch manchmal ein Seich?
Ja, definitiv, ja. Also ich glaube, es sieht von außen sicher immer ein bisschen schöner aus, als es wirklich ist. Also oft, ich sage jetzt mal, der Australien-Trip, der ist wirklich einer der besten, weil dort sind wir 3,5 Wochen in Australien und dort haben wir wirklich auch zwischen der Rennzeit, um ein bisschen etwas vom Land zu sehen und Känguru füttern und so, das ist wirklich lässig. Und dort ist auch einfach die ganze Atmosphäre, man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man ein bisschen in der Ferien. Aber nachher, bei all den europäischen Rennen, ist das nachher mehr ein Stress. Also man reist wirklich an, zum Teil einen Tag vor dem Rennen, fährt das Rennen am nächsten Tag, fliegt am gleichen Abend zurück, dann bist du ein paar Tage zuhause, dann geht es ans nächste Rennen. Also dann ist wirklich, geht so Schlag auf Schlag und du siehst eigentlich nichts von den Orten, die wir da besuchen. Darum, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bin zwar schon an sehr vielen Orten gewesen auf der Welt, aber wirklich etwas von dort gesehen oder mitgenommen habe ich nicht wirklich, weil
wird man reich als Velofahrerin?
Kann man. Ja, ich glaube, das hat sich inzwischen sicher sehr verändert, vor allem im Frauenradsport in den letzten paar Jahren. Ist da einiges gegangen. Also, als ich noch angefangen habe, bei Visma, dort konnte ich noch nicht wirklich leben von dem. Und jetzt aber haben sie da wirklich auch Mindestlöhne angefangen anfordern und ja, es ist wirklich viel mehr Geld in dem Sport drin, auch Preisgelder, die jetzt angepasst werden zur Gleichberechtigung mit den Herren. Und das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Aber es ist sicher nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Velofahren, weil man kann reich werden davon. Also ich glaube, das ist jetzt etwas, was so am Kommen ist, wo, wenn man wirklich auf Top-Level ist, an der Weltspitze, dann kann man gut von dem leben. Aber es war auch ein harter Weg. Und vor ein paar Jahren hat man sich das gar noch nicht vorstellen, dass man leben vom Velofahren kann.
Was ist für dich die Faszination aufs Velo hocken? Ich meine, es muss ja sehr viel Leidenschaft, sehr viel Freude dabei sein. Was ist die Faszination?
Für mich ist es einfach eine sehr grosse Freiheit. Ja, eine pure Freude und Freiheit. Du bist in der Natur raus, du fährst einfach dein Tempo, du fährst dort durch, wo du willst. Du siehst so viele Sachen, hast mega schöne Begegnungen mit Leuten oder anderen Velofahrern und bewegst dich, du tust deinem Körper etwas Gutes. Für mich ist es eine Freiheit. Aber einfach irgendwie ein Gedanken verarbeiten, ein Abschalten. Zeit für mich und nicht am Handy bist und mit niemandem Und wenn du allein unterwegs bist, dann musst du mit niemandem reden, bist einfach in deinen Gedanken und ich schätze die Zeit sehr.
Aber die Angst darf ja nicht mitfahren. Also es ist gefährlich. Wir kennen all die Geschichten vom Gino Mäder, von der Muriel Fuhrer, auch die vielen Stürze. Marlin Reusser hat auch gerade jetzt wieder Anfangsjahren einen Sturz gehabt. Du. Wie kann man das filtern? Weißt du, wie die Angst dürfen nicht mitfahren, wenn das so irgendwo vom Golde, wo wir vorher hochgekrochen sind, den Golde einen wieder runterfahren, dort musst du auch wieder Vollgas geben. Wie filtert man die potenzielle Gefahr von einem schweren Sturz? Wie bringst du das weg?
Ja, man darf sicher gar nicht zu fest daran denken, was alles könnte passieren. Also immer einen fällt es mir eigentlich recht einfach. Weil dort bist du eben so ein bisschen in deiner Welt, bist du fokussiert Und dort machst du einfach, dort funktionierst du irgendwie einfach, vertraust, dass alles gut geht. Und im Training, dort nehme ich sicher einfach kein Risiko, dort weiss ich, es ist es nicht wert. Aber du weisst, ja, es kann überall nach jeder Kurve irgendeine Gefahr auf dich warten. Aber so ist es grundsätzlich überall im Leben. Oder du kannst auch bei den Fußgängern laufen, um zu posten und das fährt dich jemand an. Es kann immer überall etwas passieren, aber ja, nicht in dieser Angst leben, sondern sich auf das fokussieren, wo man es selber kann beeinflussen kann. Ich weiss, dass ich mein Velo im Griff habe und den Rest muss ich irgendwie können ausblenden. Und eben sicher auch der Glaube hilft mir da schon auch, dass ich einfach Gott vertrauen darf, dass er einen Plan hat und mich wird beschützen. Aber auch nicht einfach kopflos runterfahren.
Deine Ziele, deine Wünsche für die Zukunft?
Ja, sportlich gesehen sicher, dass ich jetzt so schnell wie möglich wieder fit werde und mich von dieser Verletzung kann erholen und dann ja, wieder an der Tour de France am Start stehen. Olympia 2028 ist ein grosses Ziel von mir. Und einmal eines Tages einen Weltmeistertitel gewinnen, wäre ein grosses Ziel. Und sonst, ja, einfach ein gesundes Leben führen, erfüllt sein und Freude haben an dem, was ich mache.
Was wünscht man einer Velofahrerin? Gute Wettli, guten Aufstieg, gute Abfahrt? Oder was wünscht man?
Ja, schnelle Beine und keinen Hungerast.
Wünsche mir dir keinen Hungerast und ganz, ganz schnelle Beine. Noemi, danke vielmals für alles.
Danke vielmals, hat mich auch gefreut.
Und danke auch euch, dass ihr den Podcast gehört habt. Und wenn ihr noch mehr eintauchen in die Welt vom Sport mit allen Höhen und Tiefen, zusammen mit der Noemi und der ehemaligen Spitzenlichtathletin Nathalie Sager-Schertenleib, konnte ich ein Fenster zum Sonntag Talk aufnehmen. Die beiden geben sehr einen spannenden Eindruck ins Leben als Sportlerin, wie man eben mit Tiefschlägen und mit Erfolg umgeht. Der YouTube-Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort auch der Link zu weiteren Podcasts, die RF Media produziert. Da gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Themen und Gesprächspartnerinnen und Partner. RF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. Darum sind wir dankbar und froh, wenn ihr uns unterstützt, dass wir auch in Zukunft solche Podcasts machen können. Jeder Batzen hilft. Der Link zum Spenden ebenfalls in den Shownotes. Merci vielmals. Auch euch kein Hungerast und schnelle Beine. Und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichte aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.